Gasthof Tannenbaum, es ist Dienstagabend. Die DKP Freiburg hat zu einer Veranstaltung über die aktuelle Situation in Russland eingeladen. Über die Politik der KP Russland berichtet ein Autor der UZ. Er zeichnet ein allzu glattes Bild von der kommunistischen Partei. Da taucht die Frage nach Nationalismus und vor allem Antisemitismus als traurige Bestandteile stalinistischer Tradition auf. Ein paar Sekunden Schweigen, dann bruddelt einer der älteren DKP-Genossen: Nein, nein, Antisemitismus, so etwas hätte es in der Sowjetunion nie gegeben. Was vor 1,5 Jahren im Kreis der DKP ein Tabu zu sein schien, ist mittlerweile breit erforscht. Zu den wichtigsten Veröffentlichungen, die sich dem Thema Sozialisten und Antisemitismus annehmen, gehören zweifelsfrei die Arbeiten von Mario Kessler. Eine Essaysammlung mit dem Titel Antisemitismus, Zionismus und Sozialismus, die dem Verhältnis Arbeiterbewegung und sogenannte jüdische Frage nachgeht, ist 1993 im Decathon Verlag erschienen. Die Monatszeitung Analyse und Kritik brachte in einer zweiteiligen Folge Erörterungen von Mario Kessler über das Verhältnis sozialistischer Strömungen zur sogenannten jüdischen Frage und die Politik der SU gegenüber den Juden. Die Edition Idee-Archiv hat nun ein biografisches Gespräch mit Nathan Steinberger über Stalinismus und Antisemitismus herausgebracht. In dem sehr offenen Gespräch mit Barbara Progini erläutert der 85-Jährige anhand seiner Biografie den Zusammenhang von Stalinismus und Antisemitismus. Nathan Steinberger stammt aus einer jüdisch-orthodoxen Familie. Er war Mitglied in der jüdischen sozialistischen Jugendbewegung und im kommunistischen Jugendverband Deutschlands. 1928 trat der damals 18-Jährige in die Kommunistische Partei Deutschlands ein. Nachdem er in Berlin Nationalökonomie studierte, wurde Steinberger von der KPD nach Moskau in das dem Exekutivkomitee der Komintern unterstellte Internationale Agrarinstitut berufen. Sein Spezialgebiet war die Agrarpolitik des Nationalsozialismus. In der Sowjetunion traf auch Nathan Steinberger die stalinistische Säuberungspolitik. 1937 wurde er verhaftet, nach zweimonatigem Aufenthalt im Moskauer Gefängnis Butyrka ohne Prozess verurteilt. Nathan Steinberger war von 1937 bis 1946 in einem ostsibirischen Lager in Kolyma inhaftiert.
Ich wurde dreimal zum Verhör gerufen. Das zweite und dritte Verhör war fast eine Kopie des ersten. Meine Zugehörigkeit zu einer Korsch nahestehenden Jugendgruppe in Berlin bildete den Beweis für konterrevolutionäre trotzkistische Tätigkeit, wie es im Protokoll der Untersuchung und im nachfolgenden Urteil hieß.
Was hatte es mit der Korsch-Gruppe auf sich?
In den Auseinandersetzungen innerhalb der KPD während der 20er Jahre hatte die von Karl Korsch geführte Fraktion eine, wie man damals sagte, ultralinke Position bezogen, ähnlich der, die von der linken Opposition in der SU unter Trotzki propagiert wurde. Ich war 1926 einer Jugendgruppe beigetreten, die sich an der Korsch-Linie orientierte und wurde deswegen aus dem kommunistischen Jugendverband ausgeschlossen. Nun diente dies als Beweis dafür, dass ich zur gefährlichsten Sorte aller Volksfeinde, zu den Trotzkisten, gehörte.
Nathan Steinberger fiel nicht aus allen Wolken, als er verhaftet wurde. Er war nie ein Stalinist und hatte keine Illusion, dass das stalinistische Regime etwas mit Kommunismus oder Sozialismus zu tun haben könnte. Das Treiben der Geheimpolizei NKWD erstaunte Steinberger so keineswegs.
Den Mechanismus des NKWD habe ich natürlich erst als Gefangener, aber das System selbst habe ich aus einer höheren Warte schon früher kennengelernt. Denn im Internationalen Agrarinstitut hatte ich sehr deutliche, sehr intime Kenntnisse darüber erlangt, was sich im Dorf, auf dem Lande, unter der Kollektivierung abgespielt hatte. Und als der Schauprozess gegen Sinowjew, den ich ja noch in Freiheit erlebt habe, aufgezogen wurde, war ich weit davon entfernt, der Anklage Glauben zu schenken. Wir waren überzeugt, meine Frau und ich und meine Freunde, dass es Schauspieler wären, die man auftreten ließ und dass man Sinowjew und Kamenev schon längst getötet hätte. Später erst habe ich begriffen, wie man Leute zu Nichtpersonen machen kann, die nur noch als äußere Hülle fungieren. Aber zuerst dachten wir, das seien Schauspieler, denn dass alles erlogen war, war uns klar. Unfassbar hingegen war für uns, dass es im Ausland Idioten gab, die alles geglaubt haben und dass ein Mann wie Feuchtwanger sich von dem täuschen ließ, was ihm im Prozess vorgesetzt wurde.
Nathan Steinberger beschreibt die Liquidierung kommunistischer und antifaschistischer Emigrantinnen und Emigranten, die vor dem Nationalsozialismus in die Sowjetunion flohen. Es entstand eine perfide Arbeitsteilung zwischen faschistischer Gestapo und der stalinistischen Geheimpolizei NKWD.
Die Hitlerregierung und ihre Sendboten in Moskau reagierten mit unverhohlener Genugtuung auf den Terror gegen die deutschen Asylanten, der zwar vom NKWD als Abwehrreaktion gegen die drohende Nazi-Aggression deklariert wurde, in Wirklichkeit aber unverkennbar den Interessen Hitlers diente. Dieser eklatante Widerspruch trat krass bei der Hauptaktion des NKWD zutage, der Liquidierung eines großen Teils der führenden KPD-Kader. Mit Erstaunen konnte die Gestapo feststellen, dass eine Reihe von ihr vergeblich gejagter Spitzenfunktionäre vom NKWD zur Strecke gebracht wurde. Tatsächlich sind, wie von Hermann Weber in seinen Schriften nachgewiesen, von den Mitgliedern des Thälmannschen Zentralkomitees ebenso viele durch das NKWD ermordet worden wie von der Gestapo. Dieses Zusammenspiel zwischen NKWD und Gestapo beruhte nicht auf förmlichen Abmachungen, wohl aber ist anzunehmen, dass es sich einreihte in die vorbereitenden Maßnahmen, die zum Abschluss des Deutsch-Sowjetischen Paktes 1939 geführt haben.
Auf diesem Hintergrund hat Steinberger auch nur Spott für den staatsoffiziellen Antifaschismus der DDR übrig. Tatsächlich sollte der Mythos DDR-Antifaschismus in der Intention Nathan Steinbergers endlich geknackt werden. Doch die Kritik am DDR-Antifaschismus kann, das zeigt Nathan Steinberger auf, nur mit einer linken Stalinismuskritik verknüpft werden. Steinbergers Kritik des Mythos DDR-Antifaschismus stößt als linke Kritik des Stalinismus daher auch nicht in das Horn des neudeutschen Anti-Antifaschismus, der auch gegen Kommunisten wie Nathan Steinberger selbst gerichtet ist.
Es wäre eine falsche Annahme, wenn man glaubte, dass es die deutschen Kommunisten aus dem sowjetischen Exil waren, die nach dem Kriege in der SBZ, dann in der DDR, zum Zuge kamen. Das waren vielmehr Überbleibsel, kleine Überbleibsel aus der großen Zahl deutscher Antifaschisten, nicht nur Kommunisten, die vom NKWD aufgerieben und entweder hingerichtet wurden oder in den Lagern ums Leben gekommen sind. Nur ganz wenige sind am Leben geblieben, haben die Lage überstanden, wie meine Frau und ich. Und nur wenige von diesen Überlebenden haben am Aufbau der DDR teilnehmen können.
Der zweite Teil des Gesprächs zwischen Barbara Progini und dem jetzt als Pensionär in Berlin lebenden Steinberger bezieht sich auf den Antisemitismus in der Sowjetunion und auf das Spannungsfeld Kommunismus-Zionismus, in dem sich Nathan Steinberger wie viele junge jüdische Kommunisten und Kommunistinnen bewegte.
Ich war im Alter von 13 bis 16 Jahren in einer jüdischen Jugendgruppe, die anfänglich ganz im Sinne der deutschen Jugendbewegung eingestellt, dann aber zum Zionismus übergeschwenkt war. Von dieser Gruppe entfernte ich mich mit meinem Eintritt in den kommunistischen Jugendverband. Gleichzeitig schloss ich mich noch einer anderen, ebenfalls revolutionären, jüdischen Jugendgruppe an, dem Schwarzen Haufen, aus dem viele bekannt gewordene Kämpfer gegen das Naziregime hervorgegangen sind, unter anderem Hans Litten, Rudi Arndt, Max Fürst und Walter Fisch. Meine Frau war in einer zionistischen Jugendgruppe, bis sie dann auch zur kommunistischen Jugend abwanderte.
Nathan Steinberger geht in der Diskussion um Assimilation oder Autonomie der Juden in der Sowjetunion mit der stalinschen Judenpolitik hart ins Gericht. Für das von vielen durchaus positiv angesehene Birobidschan-Projekt, das eine jüdische Siedlung nördlich der Mandschurei ist, in dem nach wie vor 10.000 Juden und Jüdinnen leben, findet Nathan Steinberger nur vernichtende Worte. Stalin ging es mit der Entscheidung für dieses Projekt darum, die Grenzen des sowjetischen Imperiums durch eine dichte Besiedlung des spärlich bewohnten Grenzgebietes abzusichern. Die jüdischen Kolonien sollten als Bastionen gegen eine befürchtete japanische Invasion und gegen chinesische Einwanderer dienen. Die Werbung für das Projekt wurde mit einer propagandistischen Offensive des sowjetischen Staates gegen Palästina und den Zionismus verbunden, nach der Devise nicht das zionistische Bürgertum im Dienste des imperialistischen Englands, sondern die jüdischen Kommunisten mit Hilfe des proletarischen Staates werden die sogenannte Judenfrage lösen. Von einem jüdischen Nationalstaat konnte indes bei diesem Gegen-Palästina keine Rede sein. Die russischen Juden, traditionell in Handel und Handwerk tätig, hielten nicht viel davon, im fernen Osten als Kolonistenmasse eingesetzt zu werden. Von den wenigen Tausend, die sich entschlossen, nach Birobidschan zu gehen, verließ ein großer Teil das extrem unwirtliche und sumpfige Gebiet bald wieder.
Das war ein heimtückisches Projekt, das Stalin entwickelte, im Grunde schon ein antisemitisches Projekt. Aber natürlich maskiert als ein Projekt, die Juden sesshaft zu machen, ihnen eine Art Palästina im sowjetischen Gebiet zu geben, um damit den Zionismus unschädlich zu machen. Aber gleichzeitig auch, um Juden aus Europa wegzuführen, an die Grenze zur Mandschurei. Aber die jüdische Bevölkerung in Birobidschan wurde dann im Zuge der sogenannten Säuberung fast völlig aufgerieben. Abgesehen davon hat dieses Birobidschan nie einen größeren Widerhall gefunden, denn die jüdische Bevölkerung hat niemals ernsthaft in Erwägung gezogen, von Europa weg in den fernen Osten umzusiedeln.
Steinberger schildert, wie Antisemitismus systematisch von Stalin eingesetzt und geschürt wurde.
Meiner Meinung nach war Stalin davon überzeugt, dass man mit dem Antisemitismus alles erreichen kann. Stalin bewunderte Hitler, wahrscheinlich gab es von allen ausländischen Staatsmännern keinen, den er so bewunderte wie Hitler. Und er begriff, dass der Nationalismus in Form des Rassismus eine Waffe von ungeheurer Schärfe ist, die es ermöglicht, Unzufriedenheit in der Bevölkerung wegen sozialer Missstände auf die Juden abzulenken. Das wusste er. Nun war der russische Nationalismus seit jeher mit einer Abwertung und einer Herabsetzung der Juden verbunden. Darauf ließ sich zurückgreifen. In vollem Ausmaß wurde die Waffe des Rassismus von der Stalin-Regierung aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt, als sich der Gegensatz zwischen den USA und der Sowjetunion herausbildete, also die Spaltung der alliierten Front. Da wurden dann die Juden, was schon in der Geschichte des russischen Antisemitismus angelegt war, gleichgestellt mit Repräsentanten des feindlichen Westens. Nun wurde von Staats wegen der Antisemitismus planmäßig eingesetzt. Zu diesem antisemitischen Kurs gehörten die Liquidierung des jüdischen Theaters in Moskau und die Verhaftung all derer, die während des Krieges im jüdischen Komitee mitgewirkt hatten und sich die Verteidigung der SU sozusagen als eine jüdische Angelegenheit zu eigen gemacht hatten. Dieses Komitee war während des Krieges gebildet worden, um die amerikanischen Juden zur Unterstützung der Sowjetunion zu bewegen, und darin waren berühmte Schauspieler vertreten, die in den ersten Nachkriegsjahren alle verhaftet und meistens ermordet wurden. Damals breitete sich der Antisemitismus von oben gefördert auch in der Bevölkerung aus und griff mehr und mehr um sich.
Der bald 86-Jährige schildert auch eine Renaissance des Antisemitismus in der SU im Zuge der nationalsozialistischen Aggression.
Der stalinsche Antisemitismus kam zwar erst Ende der 40er und zu Beginn der 50er Jahre zur Blüte, aber die Schauprozesse hatten dazu beigetragen, das unterschwellige Ressentiment eines Teils der Bevölkerung gegen die Juden zu reaktivieren. Und dieser Antisemitismus, der als Erbe der Zarenzeit unterirdisch überlebt hatte, wurde unter der deutschen Besatzung nach 1941 durch die ungeheuerliche Propaganda der Nazis angeheizt. Sie wirkte sich auch auf Gebiete der SU aus, die nicht unmittelbar von der Invasion betroffen waren. Es kam ihr zwar nicht zu Pogromen, das ließen die Sowjetbehörden nicht zu, doch verbreitete sich in der Bevölkerung eine scharf antisemitische Stimmung, die sich ungeniert in Sentenzen zu erkennen gab, wie etwa: Hitler tut vieles, was uns missfällt, aber er schlägt die Juden tot und das ist doch eine gute Sache. Oder: Eines muss man Hitler zugeben, mit den Juden, da hat er recht. Der Antisemitismus machte den Narzissmus sozusagen attraktiv für die Leute. Es war zu spüren in der ganzen Bevölkerung und unter den Soldaten, dass die Nazi-Propaganda eingeschlagen hatte.
Die antisemitische Vernichtungspolitik der Nazis war in der Sowjetunion nach Angaben Nathan Steinbergers erstmal kein Thema. Das stalinistische Regime hatte kein Interesse daran, den Antisemitismus und den systematischen Massenmord an den Juden durch den Nationalsozialismus zu thematisieren.
Die Regierung hat mit Sicherheit über alles Bescheid gewusst, was in den von den Nazis besetzten Gebieten geschah. Die Bevölkerung aber war geneigt, das, was davon durchdrang, für Kriegspropaganda zu halten. Aber es drang so gut wie nichts durch. Mir zum Beispiel blieb der Völkermord an den Juden bis nach dem Krieg unbekannt. Zwar gab es Gerüchte von Massenmorden, aber die nahm man so hin, eben als Kriegspropaganda. Wir lebten in Kolyma und die Presse, die uns während der Verbannung zur Verfügung stand, berichtete nichts über Nazi-Pogrome. Man sprach von der Vernichtung sowjetischer Menschen, aber dass es sich um die Ermordung von Juden handelte, das wurde unterschlagen.
Nicht neue Fakten und Erkenntnisse, sondern die erschreckende Deutlichkeit, mit der Nathan Steinberger den Antisemitismus in der Sowjetunion schildert und die mutige Abrechnung mit dem stalinistischen Herrschaftsapparat, sind die Stärken des dünnen Bändchens. Eigentlich hat es das Buch nicht verdient, dass es innerhalb von 2 Tagen durchzulesen ist. Berlin, Moskau, Kolyma und zurück, Nathan Steinberger, ein biografisches Gespräch über Stalinismus und Antisemitismus mit Barbara Progini, mit einem Vorwort von Jakob Moneta, erschienen in der Edition Idee-Archiv, und das Buch kostet 24 Mark.